Wie immer euch gute Nachrichten, weil Gott ist gut. Gott ist gut und dann sind auch deine Nachrichten gut. Und Jesus ist unser guter, bester König, der regiert in Gnade, in Liebe, in Frieden, in Wahrheit, aber auch in Gerechtigkeit. Und das ist ja schon mal eine ganz tröstliche Botschaft, eine beruhigende Botschaft. Und vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt oder mit Sicherheit habt ihr es gemerkt, Jesus hat meistens, wenn er etwas gelehrt hat, wenn er geistliche Wahrheiten vermitteln wollte, dann hat er zur Veranschaulichung Dinge aus der Natur oder eben aus seiner damaligen Umgebung einfach benutzt, um das ein bisschen darzustellen, um vielleicht den einen oder anderen das deutlicher zu vermitteln. Man nennt es Gleichnisse. Und manchmal hat er einen Felsen benutzt, also einen festen Untergrund, wo man sein Leben draufbauen kann. Oder den Sauerteig, den man in das Mehl gemischt hat. Schafe, Hirten, Bäume, ein Sämann, ein Senfkorn, einen neuen Flicken auf ein altes Kleid, das Licht unterm Scheffel, sogar ein Raubüberfall, als der barmherzige Samariter dann gekommen ist und dem Überfallenen half, eine Hochzeit, eine Perle oder ein Schatz im Acker und so weiter. Alles solche Dinge aus der damaligen Zeit hat er benutzt, um seine geistlichen Wahrheiten für natürliche Menschen zu vermitteln. Also meistens in Gleichnissen. Nur zum Schluss raus hat er dann auch einmal in Klartext gesprochen. Aber er hat eine bestimmte Sache im Sinn gehabt. Er wollte, dass die Leute sich mit dem ein bisschen auseinandersetzen müssen. Wenn sie es nicht gleich verstanden haben, dann mussten die sich über dieses Gleichnis hermachen und ein bisschen überlegen, was meint er denn eigentlich. Mit dem Hintergrund, dass die anderen, die es eigentlich gar nicht wissen wollten, die bloß zur Neugierde da waren oder um ihn zu Fall zu bringen da waren, die haben überhaupt nichts kapiert. Aber diejenigen, die Interesse an Jesus und an dem Glauben hatten, die mit ehrlichen Herzen gekommen sind, die haben sich dann mit dem Gleichnis auseinandergesetzt und haben dann auch kapiert, weil der Heilige Geist ihnen das dann schon gegeben hat, dass sie es verstanden haben. Also es war immer ein Sinn dahinter. Und die mit Interesse an der Sache, die einen Glauben haben wollten oder Glauben hatten, denen hat es auch klar gemacht, was er meint. Und in einem Gleichnis benutzt er einen Weinstock und die Reben. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, aber da steckt ganz viel drin. Das ist ein ganz interessantes Gleichnis. Und wenn wir es uns erst einmal anschauen, was da vorkommt, das ist also ein Weinstock. Der Weinstock, das ist die Pflanze von der Wurzel an. Und die Reben sind dann die Zweige, an denen die Weintrauben wachsen. Da war praktisch die Frucht dran hervorkommt. Jetzt lese ich mal am Anfang dieses ganze Gleichnis, oder man könnte auch sagen, ein Vergleich zwischen Menschen und eben einem Weinstock, lese ich jetzt erst einmal vor und dann gehen wir da durch. Das steht im Johannes Kapitel 15 ab Vers 1 bis 9. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. So, jetzt kommt es darauf an, ob wir wissen wollen, mit dem Herzen hinhören, was Jesus mit diesem Vergleich mit dem Weinstock und der Rebe uns sagen will. Deshalb müssen wir uns das einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Also er hat damals auch wieder einfach dieses Beispiel genommen, weil dort gab es halt einfach Weinbauern, Weinberge, Weingärten. Und so wie die mit diesem Weinstock und den Reben umgegangen sind und mit der Frucht, so hat er das als Vergleich dann benutzt. Also erst sagt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er erklärt zuerst einmal, wer für was in diesem Bild steht. Und Jesus ist der wahre Weinstock, sagt er, der wahre, also der echte, der gesunde, der beste Weinstock. Also es war nicht so ein verkrüppelter Weinstock, der nicht recht viel zu Wege bringt. Also er sagt, er ist der wahre, der echte Weinstock, der beste, der gesunde Weinstock. Und Gott selbst, der Vater, ist in diesem Gleichnis der Weingärtner, der den Weinstock und die Reben hegt und pflegt. Und wir, die Gläubigen, wir sind die Reben. Und die Reben sind die, die viel Frucht tragen sollen. Da darf man mal verstehen, wer ist jetzt für was. Das war das Erste, was Jesus erklärte. Dann sagt er weiter im Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ich habe einmal gelesen, ich weiß es nicht, ob es stimmt, dass diese Übersetzung auch so gemacht werden könnte. Also nicht, die nimmt er weg, sondern die hebt er hoch. Ist möglich. Also ich glaube, dass beides möglich ist, weil ein Weingärtner, der beschneidet Reben, die nichts mehr taugen, die schneidet er ab und wird rausgeworfen, so wie auch Jesus das erklärte. Aber er hebt auch hoch, damit sie nicht im Dreck liegen bleiben und dann eben auch kaputt gehen. Darum sagt er auch, jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also der Gärtner, in dem Fall unser himmlischer Papa, der kümmert sich um die Reben, der kümmert sich um uns. Er hilft ihnen, diesen Reben, dass sie viel gute Frucht bringen können. Er hebt sie hoch oder bindet sie hoch. Er beschneidet sie sogar, und es muss sein, weil solche Reben und Zweige, die keine Frucht bringen, aber nur den Saft ziehen, die sind ja dann für den Weingärtner nicht viel wert. Er will ja Frucht sehen, ist ja logisch. Und der Weingärtner, der bringt auch Dünger aus und der schützt vielleicht, wenn es geht, auch die Pflanze vor Frost und vor Schädlingen. Also ich bin jetzt nicht der, der da predigt, wenn du nicht Frucht bringst, wenn du nicht gute Werke tust, dann wirst du wie die Rebe hinausgeworfen und dann kommst du in die Hölle oder sonst was. Solche Leute gibt's, die sowas predigen, da gehöre ich nicht dazu. Und darum habe ich auch gesagt, das könnte die Übersetzung auch lauten, er hebt hoch. Und so ist unser himmlischer Papa, so ist Gott, unser Papa. Er kümmert sich um uns, wenn wir noch nicht gerade diese Frucht bringen, die er sehen will, dann kümmert er sich um uns. Ja, es gibt da mal ein anderes Gleichnis, wo Jesus sagte, der Baum, der bringt keine Frucht, den haben wir weg. Und dann sagt der andere, nein, gib mir noch ein Jahr, ich werde noch mehr rundum graben und werde ihn düngen, damit er vielleicht noch mehr wird. Also so ist unser Papa, er ist langmütig und geduldig mit uns. Und wenn jemand sagt, ein bisschen Frucht bringt, ist er schon toll, wenn er mehr bringt, ist noch besser. Wenn er keine bringt, wird er nicht gleich rausgeschmissen, sondern er wird gehegt und gepflegt, damit er dann vielleicht auch Frucht bringen kann. Dann kommt der nächste Vers, das ist der Vers 3. Und da meint man eigentlich, der passt gar nicht so recht rein da, das ist komisch. Da sagt Jesus, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist eine ganz gute Aussage. Also man muss jetzt nicht unbedingt sich reinigen mit allen möglichen Mittelchen, sondern Jesus sagt hier, ihr seid schon rein oder heilig, können wir auch sagen, um des Wortes willen. Weil Jesus hat ihnen das Wort, das Evangelium verkündet. Das hat er zu ihnen geredet. Und das finde ich ganz toll, weil das Wort Gottes, das Evangelium, hat reinigende Wirkung. Und das heiligt uns, wenn wir das Wort Gottes, das Evangelium hören, glauben, annehmen. Das schenkt uns schon diese Reinheit, diese Heiligkeit, die einfach notwendig ist, die Gott sehen will. Und deshalb haben wir immer wieder diese Lehren über Glauben und Gerechtigkeit und so weiter, dass wir durch sein Wort, durch das Evangelium, durch den Glauben rein, heilig, gerecht, sündlos, tadellos, unsträflich, durch und durch vollkommen gemacht wurden. Könnt ihr auch nachlesen, Kolosser 1, 22 oder Hebräer 10, 14, falls jemand da zum Zweifeln gekommen ist. Also es steht tatsächlich so im Wort Gottes in der Bibel. Und es ist Fakt. Und es ist wichtig. Weil in der Regel wird dieses Gleichnis so ausgelegt, wir müssen Frucht bringen, wir müssen das tun und jenes tun und noch mehr uns anstrengen und tun. Und keiner kommt so richtig dorthin, dass er tatsächlich anständige Frucht bringt. Und es sagt uns auch aus, wenn wir erkennen können, dass wir tadellos, unsträflich und vollkommen gemacht sind, sündlos, dass nichts zwischen uns und Gott steht. Weil genau so steht nichts zwischen einer Rebe und einem Weinstock. Weil wenn da was dazwischen stünde, dann wäre die Rebe ja nicht mehr am Weinstock. Und dann würde sie zwangsläufig verdorren, weil der Nachschub an Wasser von der Wurzel her einfach fehlen würde. Deshalb ist es so wichtig, dass wir durch Jesus oder durch den Glauben an sein Evangelium in ihm eingepfropft sind. Ja, Jesus hat einmal mit einem anderen Gleichnis einen edlen Ölbaum benutzt, wo die unedlen Zweige eingepfropft wurden. Also jetzt kann man auch wieder hier reinmischen und verstehen, ja, wir sind in diesen Weinstock auch eingepfropft. Wir sind im Weinstock. Von dort empfangen wir Nahrung, von dort werden wir versorgt. Und nichts steht dazwischen. Die Sünde ist nämlich beseitigt und die Sünde wäre das, das dazwischen steht. Darum ist es so wichtig, dass die Christen kapieren, dass sie nicht mehr als Sünder dastehen, wenn sie in Christus zum Glauben gekommen sind. Das heißt, wir haben seine Gerechtigkeit bekommen, so als wäre sie die unsere. Diesen Satz musst du dir einprägen. Du hast seine Gerechtigkeit bekommen, als wäre sie die deine. Also seine Gerechtigkeit ist jetzt zu unseren geworden. Diese beiden Sätze, die wären es wert, dass du viel darüber meditierst und nachdenkst, dass dir das in Fleisch und Blut übergeht oder besser gesagt ins Herz geschrieben wird. Also du hast seine Gerechtigkeit bekommen und seine Gerechtigkeit war eine vollkommene, hundertprozentige. Er hat niemals gesündigt und er hatte auch nicht Adams Sünde in sich. Und genau diese hast du bekommen, du hast sie praktisch zu deiner Gerechtigkeit gemacht. Es ist zu deiner Gerechtigkeit geworden. Und da kann man bloß hinterher sagen, welch großartige Gnade. Ja, es gibt doch dieses Lied Amazing Grace, ich glaube, das heißt erstaunliche Gnade. Und es ist wirklich eine erstaunliche Gnade. Es ist uns alles geschenkt worden, die ganze Gerechtigkeit geschenkt worden. Und deshalb steht nichts zwischen der Rebe und dem Weinstock. Es steht einfach nichts dazwischen. Die Versorgung kann fließen. Nur wenn jemand das nicht weiß und das nicht glaubt, weil das ist halt einfach eine Glaubenssache, dann wird, könnte man fast sagen, die Rebe abgedrückt. Da kann es nicht richtig durch. Aber das muss weg aus unseren Herzen, dieses Sündenbewusstsein, dieses Meinen, ja, ich muss ja noch was dazu tun, es leisten. Das musst du eben einfach nicht. Sonst ist es keine erstaunliche Gnade, sondern ist eine, ja, möchte fast sagen, eine erstaunliche Dummheit. Aber so ist die Religion, die hat die Menschen mit dem so abgedrückt, dass so wenig von der Gnade zu sehen und zu erfahren ist. Und ich werde nicht müde, immer wieder auf diesen Punkt zu kommen, weil mein Bestreben ist, dass diese erstaunliche Gnade in seiner vollen Kraft und Fülle und in dem vollen Segen, der da drin steckt, zu jedem Einzelnen von uns fließt. Also durch den Glauben hat er uns in diesen Zustand versetzt, in den Zustand der Gerechtigkeit, der Sündlosigkeit. Und natürlich auch deshalb in der Verbindung mit ihm, verwurzelt mit ihm. Wenn die Rebe am Weinstock ist, ist sie mit der letzten Wurzel unten verbunden. Die holt nur das letzte Zipfel Nahrung aus dem Boden raus. Das ist einfach eine feste Verbindung. Und das wollte Jesus eigentlich mit diesem Gleichnis vermitteln. Dieses Verbundensein, die Verbindung zwischen dem Weinstock und der Rebe soll uns zeigen, wie wir mit Jesus verbunden sind oder verbunden sein sollen. Und diese Sache ist ganz wichtig für uns, weil er sagt ja auch, getrennt von ihm können wir gar nichts tun. Und es ist nicht bloß für uns wichtig, es ist auch für Jesus wichtig und es ist auch für unseren himmlischen Papa wichtig, weil er möchte mit uns in Verbindung sein. Und der Weingärtner, der möchte ja Frucht haben, er möchte ja Weintrauben ernten können. Also soll auch an uns Frucht zu finden sein, wie an dem Weinstock und an den Reben. Und wenn Christen sich auf eine Gesetzeslehre eingelassen haben, sind sie eben abgetrennt. Der Galaterbrief 5,4 sagt uns, ihr seid aus der Gnade gefallen, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Und weil das einfach nicht funktioniert. Also ich fordere jeden von uns auf, bleibt in seiner erstaunlich großen Gnade. Vertraut voll und ganz auf ihm, auf sein Werk. Vertraut niemals auf deins, das ist alles bloß Stückwerk. Und Jesus fordert im nächsten Vers auf, im Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Das ist dann die Quintessenz. Wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt auch er in uns, weil die Verbindung da ist. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist das, was Jesus da wirklich betont, weil in der Übersetzung da in der Elberfelder ist hinten dran ein Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob das damals der Johannes auch hingemacht hat, ob es sowas gegeben hat, aber der Übersetzer wollte eigentlich ausdrücken, Das ist die wichtigste Aussage. Bleibt in mir und ich in euch. Also wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, weil sie daraus herausgewachsen ist und sie in Verbindung bleibt, wenn keiner kommt, der sie abzwickt, dann bringt die unweigerlich Frucht, ganz von selbst. Wenn es vom Weinstock abgetrennt ist, dann kann sie einfach gar Frucht mehr bringen, weil der Lebenssaft unterbrochen ist, es fließt nichts mehr. Ohne den Weinstock geht nichts. Du kannst nicht eine Weinrebe irgendwo am Gartenzaun hängen und erwarten, dass da jetzt dann Weintrauben dran wachsen. Da kommt sonst nichts als wie Dürre. Und so ist es auch mit einem Christen. Er muss zwangsläufig in Christus bleiben. Er muss mit ihm in Verbindung bleiben. Sonst verdorrt er einfach. Jesus sagt weiter, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Also wir werden keine Frucht bringen, keinen Segen haben, keine Herrlichkeiten Gottes sehen, wenn wir nicht in Christus bleiben. Jesus wiederholt es sogar im Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das hört sich hart an, aber es ist Fakt. Weil wenn man das Bild sich vorstellt von so einem Weinstock, dann ist es eigentlich sonnenklar, getrennt vom Weinstock kommt keine Frucht. Und das will Jesus sehr, sehr deutlich hier vermitteln. Was bedeutet nun Frucht bringen? Die meisten predigen so, Frucht bringen bedeutet, du musst gute Werke tun, du musst dieses und jenes und was weiß ich, was die alles aufzählen, was vielleicht nicht einmal schlecht ist. Aber die Frage ist, ob das hier in diesem Gleichnis auch so gemeint ist. Vielleicht auch, ja. Aber ich glaube, dass in erster Linie die Frucht ist, dass der Segen des Herrn in unserem Leben geschieht. Dass wir nicht bloß irgendwo sagen, ja, wir sind Gesegnete, aber auf dem Papier sieht es so aus und in der Praxis halt nicht. Dann ist die Frucht nicht gekommen. Also bleibt in ihm und er in euch und dann wird auch die Frucht kommen. Wenn der Fluss fließt, wird die Rebe Weintrauben produzieren. Und wenn der Lebensfluss des Geistes in deinem Leben fließt, dann wirst du auch gute Dinge in deinem Leben hervorbringen. Und weil dieser Segen fließt und weil der Herr dich dann von innen heraus verändert hat, werden natürlich auch gute Werke folgen und wirst ein Mensch sein, der barmherzig ist mit anderen, der einfach in der Liebe wandelt, einer, der Frieden stiftet, wirst du sein. Denn wer Barmherzigkeit empfangen hat, der wird auch Barmherzigkeit tun. Wer geliebt ist, der wird auch lieben. Und wer im Frieden lebt, der wird auch andere zum Frieden anstiften. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir wieder das andere Beispiel von Jesus nehmen, wo er sagt, wenn der Baum von innen her gesund ist, dann bringt er gute Früchte. Ja, wenn der Baum faul ist, dann wird er auch faule Früchte bringen. Wir aber, wenn wir in Christus Jesus sind und in ihm bleiben, in dieser Verbindung, sind wir vom Kern her gesund. Und deshalb bringen wir auch gute Früchte. Also süße Weintrauben, nicht recht saure. Süße Weintrauben. Okay, anders sieht's aus, wenn jemand nicht mit Jesus in Verbindung bleibt oder vielleicht sogar sich ganz bewusst von Jesus lossagt, der wird halt einfach keine Frucht bringen. Ohne Jesus funktioniert es einfach nicht. Das ist Fakt, es geht nicht ohne Jesus. Das hat er auch ganz deutlich hier gesagt, im Vers 6 dann. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Also es hört sich ziemlich hart an und es ist auch die Wahrheit, aber nicht so wie manche Verdammnisprediger. Ah, oh, du hast gesündigt, jetzt wirst abgetrennt, jetzt wirst hinausgeworfen, jetzt musst du ins Feuer. Nein, 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 ja nicht so denken. Wenn jemand lebt wie ein Sünder in der Welt und nicht wieder zu Jesus umkehrt und den Glauben für einen Schmarrn hält, also sich total abgewendet hat, vielleicht auch eine andere Religion oder gar den Satanismus annimmt, okay, da mag das schon so hart sein und so stimmen, hat er sich aber selber eingebrockt. Und bin mir sicher, dass auf dem Weg dorthin, in diesen Satanismus oder in weg von Jesus, dass der Heilige Geist ihn oftmals nochmal versucht hat, wachzurütteln, zur Umkehr zu bringen, bin ich mir ganz sicher, weil Gottes Gnade ist groß und sein Arm ist ziemlich lang. Aber wenn jemand sich da bewusst dagegen wehrt und das nicht will, dann ist Gott aber auch gerecht und dann ist es halt einfach mal so, dass er, dass er abgetrennt ist. Aber wenn wir mal das Beispiel nehmen von Petrus. Ihr kennt es, er hat doch Jesus dann dreimal verleugnet. Bis der Hahn kräht, hat Jesus ihm vorher schon prophezeit, wirst du mich dreimal verleugnen. Und tatsächlich hat er es getan, obwohl Petrus gesagt hat, nein, niemals, niemals, lieber sterbe ich doch mit dir oder so. Aber es war halt einfach so und dann hinterher war er stocktraurig. Aber Jesus hat ihn nicht verdammt, obwohl er ihn verleugnet hat. Jesus hat sogar für ihn gebetet, dass er zum Glauben wieder zurückfindet. Und Petrus wurde einer der stärksten Apostel überhaupt. Also sehen wir, Menschen haben schwache Zeiten. Menschen sind nicht perfekt. Wenn sie perfekt wären, bräuchten sie Jesus nicht. Da sie aber eben nicht perfekt sind, ist die Gnade immer notwendig. Und durch Jesus ist uns Gnade geschenkt worden. Und durch Jesus können wir immer wieder zurückkehren und Gnade empfangen. Denk an den Bruder, nein, an den verlorenen Sohn, ja, am Bruder vielleicht auch. Der verlorene Sohn kam Stern voll Dreck und voll Sünde zu seinem Papa. Und er hat ihn nicht verdammt und er hat ihn nicht abgewiesen, sondern hat ihn umarmt, hat ihn eingekleidet, hat ihm ein Festmahl bereiten lassen. So ist Gott. Das wollte Jesus mit diesem Gleichnis vermitteln. Wie unser himmlischer Papa ist, wie sehr er uns wirklich liebt. Und er ist so geduldig und so gnädig mit uns. Wenn er das nicht wäre, dann hätte er schon lange alles kurz und klein schlagen müssen. Aber er ist einfach gnädiger und geduldiger und liebevoller, wie wir alle zusammen. Und er liebt den Menschen mehr, wie wir es bisher überhaupt erkennen haben können. Das Einzige, was immer wieder da sein muss, ist der Glaube. Der Glaube an Gott, an Jesus als Sohn Gottes, an sein Erlösungswerk. Das ist das, was zu finden sein muss. Dann ist die Rebe am Weinstock. Glaube ist die Voraussetzung. Aber gut, wir konzentrieren uns jetzt lieber auf die Leute, die in ihm bleiben. Weil da sieht es gut aus. Also mit uns sieht es gut aus, weil wir im Glauben sind. Da brechen goldene Zeiten an für solche Leute. Ja, das ist der Hammer. Da kommt jetzt erst noch das Zuckerl der Botschaft, wo Jesus dann im nächsten Vers weiter ausgeführt hat. Vers 7. Es ist doch ein wunderbarer Vers, ich lese jetzt mal vor, Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ist das eine Aussage? So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also das ist ein Vers, über den lohnt sich nachzudenken. Über den lohnt sich zu meditieren, über den lohnt sich fest in deinem Herzen zu verankern und nicht sich wieder rauben oder zumüllen zu lassen. Gebetserhörungen sind eine gute Frucht. Der Vater wird verherrlicht, weil du Frucht bringst, wenn deine Gebete erhört werden. Also deine Gebetserhörungen freuen nicht nur dich, sondern es freuen auch unseren himmlischen Papa, den Weingärtner. Der hat Freude dran, wenn du Frucht bringst. Wenn bei dir mit deinem Glauben was rauskommt, das ist doch eine tolle Sache. Also wenn dein Gebet, nimm es auf dich, wenn erhört wird, dann ist es Verherrlichung unseres himmlischen Papas. Er freut sich mit dir mindestens genauso über die Erhörungen, wie du dich selber freust. Also es macht Sinn, es ist eine ganz gute Sache, an diesem superbesten Weinstock zu sein. Es ist nicht gut, wenn du an einen Unkrautballen gewachsen bist. Nein, du bist am wahren Weinstock gewachsen. Und wenn unser himmlischer Papa unser Gärtner ist, der uns hilft, der uns hegt und pflegt, damit wir viel gute Frucht bringen können, dann ist das eine ganz tolle Sache. Und diese Gnade ist uns zuteil geworden. Also was Besseres hätte uns gar nicht passieren können. Es gibt viele gute Dinge, die einem Menschen im Leben passieren können. Aber bei Weiben ist das die beste Sache, die dir in deinem Leben passieren hat können, dass du von Neuem geboren wurdest, dass du dein Leben Jesus gegeben hast, dass du in den Weinstock eingepfropft wurdest, dass du von ihm genährt wirst, wachsen kannst und fruchtbar sein kannst. Also mit Jesus in Verbindung zu bleiben und vom himmlischen Papa bearbeitet zu werden, dass noch mehr Frucht entsteht, ist eine super Sache. Ich möchte sagen, das ist ein ganz hohes Privileg. Und es macht auch Sinn, wenn du einmal wieder darum betest an deinen himmlischen Papa und sagst, Herr, bearbeite mich, verändere mich, reinige mich noch mehr, dass ich mehr Frucht bringen kann. Das sind Gebete, die erhört der Papa sofort. Das ist das Beste, was du fast tun kannst. Dann fließt es einfach. Dann bringst du Frucht. Die Rebe bringt nicht Frucht von sich selbst, sondern weil der Weinstock die Nahrung hervorbringt. Vom Weinstock her kommt es, dass die Rebe Frucht bringt. Und da wäre ein Christ ja fast dumm, wenn er das nicht annimmt, wenn er nicht beständig in der Gemeinschaft mit Jesus bliebe. Also pflege diese Gemeinschaft im Gebet, Bibelstudium, Lobpreis, Anbetung, auch im Bekennen dieser Verheißungen. Das ist eine wunderbare Sache. Und wie gesagt, Jesus hat hier einfach gesagt, was ihr wollt, das wird euch geschehen. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Wenn man so oberflächlich drüber nachdenkt, ist es vielleicht so, ja, schön wär's, ist ja aber nicht so. So wendet da meistens der Verstand gleich einmal ein, ja, es ist aber nicht so, weil hier und da und dort hat es ja nicht funktioniert. Aber wir wollen, dass es so auch so geschieht. Erstens will es Jesus so, zweitens will es unser Papa so und drittens ist es gut für uns. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann müssen wir schauen, an was ist es gelegen. Wir gehen jetzt von dem aus, dass das, was da in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Das ist einmal das Grundlegende, weil wenn jemand sagt, naja, wer weiß, ob das stimmt, dann wird es einmal schwierig, überhaupt einen Glauben aufzubauen. Also da, von dem gehe ich jetzt einmal aus, dass wir alle sagen, okay, das hat Jesus gesagt und er hat nicht gelogen, es ist die Wahrheit. Auch wenn es zu schön, um wahr zu sein ist oder so klingt, es ist einfach die Wahrheit. Deshalb denken wir darüber nach, deshalb meditieren wir über diese Dinge, deshalb nehmen wir diesen Vers vielleicht immer wieder in unseren Mund und in unseren Gedankengang und denken einfach darüber nach, wie das ist und was er da gesagt hat und dass das gültig ist. Ja, das ist so dieses Hineinschreiben ins Herzen. Und wenn du das genau liest, dann merkst du plötzlich, hoppla, an diese Verheißung, dass alles so geschieht, wie ich das erbete, dass da zwei Bedingungen geknüpft sind. Die erste ist, in ihm bleiben und die zweite ist, dass seine Worte in uns bleiben, in unserem Herzen bleiben. Da reicht der Verstand alleine nicht aus. Der Verstand ist vielleicht noch das Tor dazu, aber es muss tiefer fallen und fest verankert werden. Denn dieses Bleiben bedeutet einen dauerhaften Zustand. In ihm bleiben, das heißt immer in Verbindung mit ihm, nicht bloß einmal im Monat oder vielleicht einmal in der Woche, ist ja eh schon besser. Ich denke, es macht Sinn, täglich mit ihm eine Zeit zu verbringen, mit ihm in Gemeinschaft, in Verbindung zu bleiben. Und sein Wort muss eben auch in uns bleiben, hat er gesagt. Nicht bloß jetzt haben wir es gehört und morgen haben wir es vergessen, dann ist es nicht geblieben. Und diese zwei Dinge sind die Bedingung für das, dass alle deine Gebete erhört werden. Und diese zwei Dinge werden natürlich auch vom Satan massiv bekämpft, weil er weiß, wenn du das so machst und wenn es bei dir geklappt hat, dann muss er eine Niederlage nach der anderen einstecken, weil eine Gebetserhörung nach der anderen zu dir fließt und kommt. Also bleiben wir mit Jesus in Verbindung und lassen wir sein Wort in uns bleiben. Und wenn wir vom Wort sagen, dann geht es um das Wort des Evangeliums. Das kommen wir dann später eh noch ein bisschen drauf. Das Erste ist jetzt, mit ihm in Verbindung bleiben. Das ist die kritische Frage, wie geht das? Wie kann ich mit Jesus in Verbindung bleiben? Also ich habe eigentlich eh schon gerade gesagt, oft mit ihm in der Gemeinschaft zu sein, aber eben auf der Ebene des Geistes. Das ist ein bisschen so eine kleine Hürde in der Sache, auf die Ebene des Geistes zu kommen, um mit ihm in Verbindung zu bleiben oder in Verbindung zu gehen. Jetzt gibt es zwei, drei biblische Aussagen, die das Ganze eigentlich relativ vereinfachen. Das erste ist 1. Johannes 4,15. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und er in Gott. Also das ist so ein knackiger Vers, kurz und bündig, wo die Aussage ist, wer ein Bekenntnis ablegt, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder auch der Retter, der Erlöser, der Heiland, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das heißt, die Verbindung hat Bestand. Also tut es, dass du immer wieder auch Jesus als Sohn Gottes bekennst. Das war auch in dem Gebet drin, wenn du, als du dich bekehrt hast. Es gehört einfach immer wieder gesagt. Der Glaube muss einen Ausdruck finden. Das Bekenntnis zu Jesus als Sohn Gottes ist damit das Grundlegende. Und dann passiert es, dass du in Gott bleibst und Gott in dir. Jesus in dir und du in ihm. Das zweite Thema, auch relativ einfach. ist dann das Abendmahl. Im Glauben, das Abendmahl zu feiern, sein Fleisch essen und sein Blut trinken, das bewirkt, dass du in ihm bleibst und er in dir. Johannes 6, 56 lese ich vor. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wieder kurz und knackig ein Vers. Wenn du dir die Frage stellst, oh, wie kann ich denn in ihm bleiben oder er in mir bleiben, dann leg das Bekenntnis ab und mach Abendmahl. Iss sein Fleisch in Form von dem Brot und trinke sein Blut in Form von einem Wein. Das war's. Wie sagt man? That's it. Ja, ohne Komplikationen. Ganz ungeniert, ganz einfach. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Die Verbindung hältst du damit aufrecht. Okay, bleibe auch in der Haltung, dass du versöhnt wurdest, dass dir vergeben wurde und dass deine Gnade dir geschenkt wurde. Lass dich ja nicht wieder von irgendwelchen Gesetzen oder Gesetzeslehrern und Verdammnispredigern von dieser einfachen Wahrheit des Evangeliums abbringen. Wenn Jesus sagt, meine Worte sollen in dir bleiben, dann meint er eben einfach dieses Wort der Gnade. Dann meint er eben dieses Evangelium der Gerechtigkeit. Dass du Gnade bekommen hast, dass du versöhnt bist mit Gott, dass dir alle deine Sünde vergeben ist, keine Verdammnis mehr. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die mit ihm in Verbindung sind. Der Joseph Prince letztes Mal gepredigt, es ist gar nicht möglich, dass da Verdammnis gibt, dass es Verurteilung oder Anklage gibt für die, die in Christus Jesus sind. Das geht einfach nicht. Weil entweder, hat er gesagt, ist deine Sünde auf Jesus oder sie ist auf dir. Auf beiden kann sie nicht sein. Da wir aber wissen, dass unsere Sünde auf Jesus war, kann sie auf uns nicht mehr sein. Und keine Sünde heißt auch keine Anklage, keine Verdammnis, kein Gericht, sondern Gnade. Das Evangelium ist wirklich erstaunliche Gnade. Und diese Worte des Evangeliums, wenn in dir bleiben, du in deinem Herzen sie bewahrst und immer loslässt und auch nicht zumüllen lässt und du in ihm bist, dann werden deine Gebete erhört. Halleluja, dann werden deine Gebete erhört. Du darfst natürlich noch andere Worte aus der Bibel in deinem Herzen wohnen lassen und festhalten. Vor allem auch die anderen Verheißungen für Gebet und Gebetserhörung und was es auch immer für Verheißungen gibt, die der Heilige Geist dir für deine Situation gegeben hat. Die sollst du natürlich auch in deinem Innersten bewahren. Aber das A und O ist das Evangelium der Gnade, die Erlösung in Christus. Wenn das in dir verankert ist, so richtig, dass es nicht mehr ausgerissen werden kann, dass es nicht mehr zugemüllt werden kann, wenn es zu einer festen Größe geworden ist in dir, ohne zu zweifeln, ja, ob ich aber nicht jetzt doch wieder irgendwo, oder kaum hörst du irgendeinen Gesetzesprediger, einen Verdammnisprediger, und schon Gott geht der Zweifel wieder los, vielleicht bin ich ja doch, und dann erinnert dich der Teufel an irgendwas, was du mal verbockt hast. Und da musst du ganz schnell umstecken und erkennen, hoppla, nicht das Wort soll in meinem Herzen wohnen, sondern das Evangelium der Gnade. Mir ist vergeben, ich bin mit Gott versöhnt. Es gibt keine Verdammnis und keine Anklage mehr. Es ist erledigt, ein anderer hat es für mich getragen. Das ist dann wichtig, weil wenn du dem Verdammnisprediger seinen Worten wieder nachjagst, dann hast du wieder Sauerteig eingehandelt. Und das darf einfach nicht mehr sein. Und wenn das Wort der Wahrheit vom Evangelium der Gnade sich richtig fest verwurzelt hat, dann hörst du vielleicht irgendeinen, aber das dringt nicht mehr ein. Du merkst es sofort, hoppla, Irrtum, falsch, Verdammnis, lehne ich ab. Wendest dich ab, hörst ihn gar nicht mehr lang zu. Das ist das Beste, hör gar nicht lang zu, weil manchmal sind solche Worte wie Bohrer. Erst meinst du, naja, ist klar, interessiert mich nicht. Aber es bohrt und bohrt und bohrt. Und plötzlich merkst du, hoppla, jetzt habe ich den Dreck doch wieder angenommen. Das soll man am besten gar nicht hinhören, wenn es sowas irgendwo gelehrt oder gepredigt wird. Also wenn Jesus hier sagte, meine Worte sollen in euch bleiben, dann meint er nicht die Gesetze und die Gebote. Das meinen zwar viele Leute, aber das wäre eine Katastrophe, weil das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten über Jahrtausende den Juden eingeprägt und eingeimpft. Und es ist trotzdem nichts Scheißes draus geworden. Also das merkt man schon an dem, dass das nichts bringt. Und du brauchst auch nicht die ganze Bibel in dir bewahren. Das wäre das Nächste, was dir der Teufel vielleicht unterjubelt. Ja, die ganze Bibel muss jetzt in dir bleiben. Du musst das vielleicht auswendig lernen. Nein, das wäre zu viel verlangt. So schlau sind wir doch alle miteinander nicht, dass wir die Bibel auswendig können. Und brauchen wir auch nicht. Wir haben den Heiligen Geist, der uns zur rechten Zeit an das Richtige erinnert. Wir sollen es zwar immer wieder lesen und studieren, hören und auch bekennen und natürlich das im Glauben tun, weil es gibt auch Leute, die kennen sich in der Bibel super gut aus, aber sie glauben es nicht. Und dann ist es auch wieder für nichts. Also hören, glauben, lesen, glauben und dann auch bekennen und dann auch danach sich richten. Das Wort, das Evangelium der Gnade muss sich verankern, verwurzeln in deinem Herzen, dann bleibt es auch in dir. Dann wächst es wie ein großer Baum, heißt es einmal, dass sogar die Vögel des Himmels drin nisten können. Auch wieder so ein Gleichnis von Jesus. Und dann funktioniert es. Aber wenn du immer das Falsche hörst und das heranwächst, dann nisten da ganz komische Vögel in deinem Baum. Und dann hast du ein Problem. Wenn dich irgendwelche dämonische Vögel sich einnisten in deinem Kopf und dir Blödsinn erzählen, das tut dir gar nicht gut. Aber wenn das Wort Gottes wie ein Baum heranwächst, das Evangelium, dann sitzen da die vielleicht Engel in diesem Baum und erzählen dir das, was sie von Gott hören. Da könnte man es vielleicht einmal sich vorstellen. Aber nicht jetzt da denken, ja, ich habe jetzt eine neue Lehre erfunden. Das ist jetzt schon einmal zur Veranschaulichung gedacht. Also zurück zum Vers 7, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, das Evangelium der Gnade, in euch bleiben, verwurzeln, verankern, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Die letzten paar Worte. Und es wird euch geschehen. Da ist nirgends, und es wird vielleicht geschehen. Oder hat da bei euch jemand ein Vielleicht da drin? Oder ein Nicht-Geschehen drin? Jesus sagte, und es wird euch geschehen. Ja, aber wie soll denn das geschehen? Sagst du dir vielleicht. Ist das dein Problem oder das ist von Jesus? Die Leute, die zu Jesus gekommen sind, die haben einfach gebeten um Heilung, Wiederherstellung, Versorgung, was immer auch. Sind nicht gekommen, ich bräuchte das, aber du kannst es ja nicht. Einer hat einmal gesagt, wenn du das kannst. Ja. Dann hat aber Jesus gleich gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Es ist bei Gott alles möglich. Und es gibt nicht ein schwieriges Problem und ein leichtes Problem. Eine schwere Krankheit und eine leichte Krankheit. Für Gott gibt es sowas nicht. Er spricht und es geschieht. Also jetzt haben wir die Grundlage für Glaubensgebet gelegt. In ihm verbleiben, mit ihm in Verbindung bleiben und seine Worte sollen in deinem Herzen sich verwurzeln, also so, dass sie in deinem Herzen auch bleiben. Das ist die beste Grundlage, die du dir legen kannst für erfolgreiches Gebet. Und ich weiß, wenn du anfängst, das zu tun, dass 1000 Einwände plötzlich kommen in deinem Gedanken oder in deinem Umfeld. Vielleicht sogar Zweifel und Unglauben komischer Art. Und die kommen manchmal ganz massiv daher, damit sie dich wieder vom Glauben abbringen und dein Herz wieder mit dem Krampf zuzumüllen. Ängste, Sorgen, weltliche Lüste und Leidenschaften, die sich ganz wichtig tun, damit ja das Wort wieder erstickt wird und nicht zu einem Baum heranwächst. Und das ist dieser Kampf des Glaubens, in dem wir stecken. Wenn dann Fragen in deinem Kopf auftauchen, warum und wieso und so weiter, dein Blick auf die Dinge gerichtet werden, wo es noch nicht so funktioniert hat, dann kannst du davon ausgehen, da steckt ein Zweifel dahinter. Ein Warum und Wieso ist meistens Gift. Die Antwort von dir muss sein, so steht es geschrieben und so ist es wahr. Es ist so. Nicht warum anders und warum so und warum der hat gesagt und das sind alles so. Ja, die Schliche des Feindes. Es kommt immer darauf an, wer hat wirklich deine Aufmerksamkeit? Hat das Wort Gottes, hat Jesus deine Aufmerksamkeit? Richtest du dich danach bleibend, anhaltend? Oder richtest du dich nach dem, was die Zeitung schreibt, was der Fernseher sagt, was die Ungläubigen sagen, was die Religiösen sagen und tun? Dann richtest du dich nach dem Falschen. Und dann wird auch zwangsläufig die Frucht nicht kommen. Aber der Vater, heißt ja, will Frucht sehen. Der Weingärtner hat ja deshalb einen Weingarten oder einen Weinberg mit Weinstöcken, damit er dann auch Frucht bringt. Und der Vater wird damit verherrlicht. Das heißt, wenn deine Gebete erhört werden, gibt es unserem himmlischen Papa und auch Jesus die Ehre. Wenn ein Wunder geschieht, ganz besonders, weil dann kann sich keiner mehr eine Scheibe runterschneiden. Ich hab's gekonnt, ich war so schlau, ich war so gut. Weil ein Mensch ohne Gott kein Wunder wirkt. Ja, das geht einfach nicht. Also überwinde mit ein bisschen Hartnäckigkeit diese Zweifel und diesen Müll, die versuchen, das Wort zu ersticken. Und dann wirst du auch erfolgreich sein. Vielleicht fängt es in kleinen Stücken an, mag schon sein. Aber die kleinen Stücke, Erfolg, die bauen deinen Glauben auf, dass du auch für größere Dinge siegreich sein kannst. Also Jesu Worte sind die Wahrheit. Oder hat dir irgendjemand etwas anderes gelehrt? Diese Frage darfst du dir stellen. Hat mir irgendjemand was anderes gelehrt? Da musst du umdenken und sagen, hoppla, da bin ich falsch gelandet. Ich glaube jetzt wieder, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Und dann richte dich wieder danach aus. Und bleibe in seiner Liebe. Und das bedeutet nicht das, wie die meisten sagen, du musst jetzt auch lieben, Druck machen, weil wenn du nicht liebst, dann bist du wieder nicht geliebt und so. Das ist genau die Gesetzespredigt, die Verdammnispredigt. Nein, bleibe in seiner Liebe bedeutet, bleibe darin, wie er dich liebt. Bleibe in seiner Liebe. Alle Zeit, uneingeschränkt bist du geliebt. Auch dann, wenn du dich mal nicht geliebt fühlst. Es kann auch sein, dass du dich gar nicht danach fühlst. Du fühlst dich vielleicht abgelehnt, du fühlst dich vielleicht ein bisschen verlassen oder sonst was, aber Gefühle sind halt einfach einmal trügerisch und sie sind sehr situationsabhängig und vom Fleisch her oft einmal manipuliert. Aber wenn du dich nicht geliebt fühlst, heißt es noch lange nicht, dass du nicht geliebt bist. Unser himmlischer Papa ist nämlich nicht situationsabhängig und seine Gefühle sind nicht trügerisch und seine Gefühle sind nicht mal hui und mal pfui. Er liebt dich von Anfang bis zum Ende. Also es sollen dich nicht die Gefühle und die Umstände und die Dinge, die vor Augen sind, beeinflussen und regieren, wie du denken, fühlen, handeln sollst, sondern die Wahrheit des Wortes soll dich führen, es soll dich lenken, soll dich wegweisen. Darum sagt auch Jesus noch im Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und diese Liebe vom Vater zu Jesus hat er als Vorbild, als Beispiel genommen. Und wir sehen ja, dass der Vater seinen geliebten Sohn Jesus unendlich geliebt hat. Wie oftmals aus dem Himmel eine Stimme kam. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Ja. Und genau so sagt er zu seinen Jüngern, habe ich euch geliebt. Und genau so liebt er auch uns, dich und mich. Und dann fügt er an, bleibt in meiner Liebe. Das heißt, lass dir das nicht ausreden. Lass dir nicht von deinen Gefühlen das ausreden, dass er dich so liebt, wie er Jesus geliebt hat. Oder dass Jesus dich so liebt, wie der Vater ihn geliebt hat. Und wenn wir dann Frucht bringen und viel Frucht bringen, wird der Vater verherrlicht. Das ist eine ganz tolle Sache. Nicht nur du wirst verherrlicht, wenn deine Gebete erhört werden, wenn der Segen fließt, sondern auch Gott selbst, der Vater und Jesus, das Evangelium, alles wird verherrlicht, alles bekommt die Ehre. Und er braucht nur den entsprechenden Glauben. Und deshalb immer wieder diese Lehren, diese Botschaften, immer wieder diese Wahrheiten der Bibel, weil der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, sagt Römer 10, glaube ich. Deshalb müssen wir immer wieder hören, damit auch diesem Wort in uns Nahrung geben, zur Verwurzelung, zum Wachsen und es wird Frucht bringen. Er will Glauben finden. Das ist das Einzige, was ja, du tun musst, das hört sich jetzt schon fast wieder mit Druck an. Glaube kommt, wenn du das Wort liest und wenn du entscheidest, das zu glauben, das ist dein Teil und das ist auch nicht der große Druck. Du entscheidest dich zu glauben, was Gott sagt, ist die Wahrheit. So ist es. Was Gott sagt, ist die Wahrheit, das entscheidest du zu glauben und dann wird dieses Wort auch Glauben hervorbringen. Das Wort erzeugt Glauben. Wenn du natürlich einen Blödsinn hörst und dem den Glauben schenkst, dann wird auch das einen Herzensglauben hervorbringen, aber eben einen falschen. Deshalb, wie gesagt, immer wieder dieses Evangelium der Gnade, diese Botschaft der Rechtfertigung, die Botschaft des Glaubens, diese Gebetsverheißungen immer wieder hören, immer wieder lesen, immer wieder ein Ja dazu geben, immer wieder aufnehmen, immer wieder das wegtun, wo der Gedanke dann kommt, ja, aber beim letzten Mal hat es nicht funktioniert und diese Negativerfahrungen, die müssen wir ausmerzen. Das ist ja gar nicht möglich, dieser Gedanke, das kann ja gar nicht sein, das ist alles Blödsinn. Weil du die Bibel ein bisschen kennst und es gelesen hast, was bei Gott alles möglich ist. Die ganzen Dinge, die Jesus gewirkt hat, was die Jünger gewirkt haben oder was auch im Alten Testament schon alles geschehen ist, bis hin, dass die Sonne stillstand, das ist das Allergrößte, oder der Jordan und das Rote Meer geteilt wurden, die ganzen Plagen, die über die Ägypter gekommen sind, Elia und Elisa mit den Wunderwerken, wo das Feuer vom Himmel gefallen ist und das, den Opferaltar mitsamt dem Opfer und samt dem Wasser alles verschlang. Ah, das ist fast eine unendliche Sache. Da ist so viel drin. So ist Gott. Und Gott hat kein Problem damit. Er spricht und es geschieht. Das ist die Wahrheit. Und an dem müssen wir unseren Glauben immer wieder ausrichten und messen lassen. Also nicht oberflächlich sein und sagen, jetzt habe ich es gehört, passt schon, in die Schublade gesteckt, weiß nichts mehr. Dann bleibt das Wort nicht in dir. Dann wird auch die Frucht, die Gebetserhörungen ausbleiben. Wenn wir aber eben schauen, dass das Wort in uns bleibt und auch immer wieder auch ausgesprochen wird, weil der Glaube muss ja auch einen Ausdruck haben. Noch was, wenn du vielleicht das Gefühl hast, ah, jetzt ist das Wort mir wieder geraubt worden, jetzt ist irgendwo ist es nicht mehr so in mir drin, dann geh einen Schritt zurück, sag doch, ich habe es gehört, ich habe es geglaubt und dann sprichst du es auch wieder aus. Ja, es ist ganz wichtig, immer wieder auszusprechen. Ich bin erlöst, ich bin gerecht, heilig, tadellos, sündlos, vollkommen gemacht, mit Gott versöhnt worden. Nichts steht mehr zwischen Gott und mir. Und was ich ihm bitte, empfange ich von ihm. Es wird mir geschehen, hat Jesus gesagt. Und ich bin in ihm, weil ich habe ihn bekannt und ich habe sein Fleisch gegessen und ich habe sein Blut getrunken. Ja, und dann das auch wieder tun, immer wieder Abendmahl feiern, Brot brechen, sein Fleisch essen, sein Blut trinken. So bleibst du in ihm, mit ihm in Verbindung und dann wirst du Frucht bringen. Immer mehr und immer mehr. Und das Gebet nicht vergessen, Papa, du bist jetzt der Weingärtner, ich bin die Rebe. Da, wo es nicht passt, da reinige mich, verändere mich, forme mich, damit ich noch mehr Frucht bringen kann. Okay, da höre ich jetzt auf, machen wir noch einen Lobpreis miteinander. Du bist unser Weingärtner, Papa, und wir sind die Reben. Wir sind die Reben am Weinstock, am wahren Weinstock an Jesus. Und ich danke dir, Papa, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns hegst und pflegst, dass du uns reinigst, dass du uns hochhebst, dass wir mehr Frucht bringen. Und ich danke dir, Papa, dass du für uns bist. Du bist der Beste. Du bist der beste Gärtner, den es überhaupt gibt. Und du hast uns Jesus geschenkt. Als Opferlamm. Halleluja. Danke, Papa. Wir feiern Jesus. Danke, Jesus. Du bist der Herr. Du bist der auf dem Thron. Halleluja. Gott ist für dich. Gott ist für uns. Unser himmlischer Papa. Unser Weingärtner. Der uns hegt und pflegt. Er hat gesiegt. Er hat das Opfer gebracht. Seinen einzigen Sohn hat er geopfert. Damit du und ich gerecht sind. Damit du und ich Leben haben, den Segen geerbt haben, mit ihm wieder zusammen in Gemeinschaft sein können. Er hat es getan. Die Siegeskrone hat er uns geschenkt, durch Jesus. Jesus, du hast es. Du hast uns Zugang geschaffen. Zugang zum Vater. Zugang zum Gnadenthron. Du hast uns die Möglichkeit gegeben, zu bitten und zu empfangen. Du hast uns die Möglichkeit gegeben, dass unsere Gebete erhört werden, Jesus. Wenn wir wollen nicht einfach beten, und dann nichts, damit dann nichts passiert, sondern wir wollen es so sehen, Herr, wie du es gesagt hast. So wird es uns geschehen, was wir bitten. Unser Herr, du bist der Fels unter unseren Füßen, Jesus. Wir haben ein Haus auf den Felsen gebaut. Es wird nicht wankern, Jesus. Und wenn die Stürme des Lebens kommen, wenn die überflutenden Wasser kommen, wir werden feststehen, Jesus. Weil wir stehen auf den Felsen. Wir stehen auf dir gegründet, Jesus. Wir stehen auf dem Wort Gottes. Dem unverrückbaren, heiligen, festen Wort Gottes. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Lob, Preis und Ehre und Anbetung dir, Jesus. Danke, Herr, für das wunderbare Evangelium. Für das Evangelium der Gnade. Danke, Jesus, dass wir das Wort Gottes bleibend in unseren Herzen haben. Bleibend in unseren Herzen. Das Wort Gottes bleibend in unseren Herzen. Niemand kann es rauben. Niemand darf es rauben. Das lebendige Wort Gottes.